ARD. Alles Geschichte. Der History Podcast.
Heute zu Gast bei uns Fast Food Long Story. In dieser Folge geht es um einen internationalen Salatklassiker mit einer überraschenden Geschichte und um seinen Erfinder. Erzählt von Host Anke van de Weyer. Alle Folgen von Fast Food Long Story zur Geschichte der besten schlechten Essen finden Sie auch in der ARD Audiothek. Viel Vergnügen!
Ich wollte sowas immer schon mal machen. Ronja, wo erreiche ich dich gerade?
Anke, du erreichst mich gerade in Mexiko-Stadt.
Das ist Ronja Mira Dittrich, unsere Reporterin in dieser Folge. Und Ronja, die lebt gerade so plus minus 10.000 Kilometer entfernt von mir.
Die Geschichte des Gerichts, über das wir jetzt sprechen, hat sehr viel zu tun, unerwarteterweise sehr viel zu tun mit diesem Land, in dem ich gerade bin.
In dieser Folge geht's um Salat. Aber Leute, es geht nicht um irgendeinen Salat. Es geht um den berühmtesten Salat der Welt. Der es wirklich auf die Menüs der größten Fastfood-Ketten geschafft hat. Und den ihr euch vielleicht, guilty pleasure-mäßig, auch schon mal aufs Hotelzimmer bestellt habt. Ihr werdet einen Mann kennenlernen, der in seinem Leben mehrfach alles verloren hat. Und dessen Name wahrscheinlich trotzdem jede Sekunde irgendwo auf der Welt ausgesprochen wird. Wenn nämlich jemand diesen Salat bestellt. Cesar Cardini. Der hat nämlich diesen Salat erfunden. Und zwar ausgerechnet an einem Ort, der damals wie heute Schauplatz eines brutalen Machtkampfes zwischen Nord und Süd ist. Einem Ort, an dem ein amerikanischer Präsident im Moment die Hoffnung von zehntausenden Menschen an einem Stahlzaun zerschellen sehen will. Hi, ich bin Anke und ihr hört Fast Food Long Story. Und in dieser Folge, da spreche ich mit meiner Kollegin, unserer Reporterin Ronja. Die lebt gerade in Mexiko und die hat dort die, wahrscheinlich auch für euch, sehr überraschende Geschichte des Caesar Salad entdeckt.
Bist du eine Person, die sich einen Caesar Salad bestellt?
Manchmal. Das Faszinierende an diesem Salat ist so ein bisschen, dass du ihn wirklich überall auf der Welt essen kannst. Du kannst ihn in der Mongolei essen, du kannst ihn in Indien essen, in New York, genauso gut wie in einem Steakhouse in Coburg. Und ich habe das Gefühl, es ist mit diesem Salat so ein bisschen wie vielleicht mit Bildern von Andy Warhol oder auch von Frida Kahlo. Wenn du ihn siehst, egal in welcher Form, dann erkennst du ihn.
Falls ihr gerade noch am Überlegen seid, Moment mal. Was war das nochmal? Was ist nochmal alles drin in diesem Caesar Salad? Ihr kennt ihn auf jeden Fall. Das ist grüner Römersalat mit Croutons und Parmesan. Dazu kommt so ein Mayo-artiges Dressing. Da ist Olivenöl drin und meistens auch noch Sardellen. Und manchmal, aber nicht im Original, gibt es auch gebratenes Hühnchen obendrauf. Dazu kommen wir aber später noch.
Vielleicht erzähle ich dir einfach mal eine sehr einschneidende Geschichte zum Caesar Salad. Ich war letztes Jahr mal wieder hierher gerade angekommen, total K.O., bin aus dem Flugzeug gestiegen, Jetlag, diese 7 Stunden Zeitunterschied hier. Bin so ein bisschen hier in der Nachbarschaft, in der ich hier lebe, rumgeschleunert abends und hatte Hunger und habe mich dann so random in ein Restaurant gesetzt und hatte mir einen Caesar Salad bestellt. Es ist irgendwie was Frisches, aber gleichzeitig wird man auch irgendwie satt davon. Und dann kam da jemand mit einem extra Tischchen zu meinem Tisch, Kellner, und hat dann vor meinen Augen sehr aufwendig all diese Zutaten zusammengemixt.
Und dieses Detail, dieses vor den Augen zubereiten, das wird später noch relevant werden.
Und ich muss sagen, ich habe mich dabei nicht so besonders wohl gefühlt. Ich habe dann nach dem Essen einen mexikanischen Freund von mir getroffen und habe ihm das erzählt. Wow, irgendwie habe ich, glaube ich, gerade alles falsch gemacht. Ich komme hier an, Mexiko, die irgendwie interessanteste Küche der Welt für mich. Und was mache ich? Ich sitze mich hier hin, bestelle mir so einen italienischen Salat. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das Letzte, was diese Stadt gerade braucht, diese Stadt, die gerade sehr, sehr viel von Ausländern auch besucht wird und auch gentrifiziert wird. Und ich hatte so das Gefühl, das Letzte, was diese Stadt gerade braucht, ist irgendwie so eine weiße Europäerin, die kommt und sich so einen italienischen Salat vor ihren Augen so servicemäßig, entertainmentmäßig zubereiten lässt. Das fühlte sich so für mich an wie das Unauthentischste, was ich überhaupt in dem Moment hätte machen können. Und dann schaut dieser mexikanische Freund von mir mich an und sagt, nee, du hast alles richtig gemacht. Weil Caesar Salad kommt von hier, der kommt aus Mexiko, der kommt aus Tijuana.
Und da bin ich tatsächlich ähnlich überrascht wie Ronja. Mit Tijuana verbinde ich ganz andere Bilder. Amerikanische Sauftouris, die irgendwie einen auf Spring Break machen. Und vor allen Dingen natürlich der Grenzzaun, der Mexiko und die USA trennt. Das Symbol einer restriktiven Migrationspolitik. Und das soll die Heimat eines Salats mit Olivenöl und Parmesan sein? Ich weiß ja nicht. Aber Ronja, die wird uns zeigen, warum dieser Salat tatsächlich nur genau hier entstehen konnte. Sie ist hingeflogen zu diesem Ort, der bekannt ist für seine Grausamkeit, aber eben auch für die Hoffnungen vieler Migranten. Heute genauso wie vor 100 Jahren.
Das Erste, was man wirklich direkt sieht beim Ausgang des Flughafens, ist diese riesige Mauer. Man sieht einfach wirklich ein paar Meter dahinter beginnen die USA.
Tijuana, das ist seit vielen Jahren eine der gefährlichsten Städte der Welt. Im letzten Jahr, da gab es dort 1807 Morde. Das sind täglich 5.
Also ich bin dann in ein Taxi eingestiegen.
Este aquí a la derecha es la frontera.
Und man fährt dann erstmal direkt entlang an dieser großen Mauer. Und diese Mauer führt dann wirklich bis ins Meer rein, also wirklich bis in den Pazifik, noch Meter weit.
Und diese Grenze zwischen Mexiko und den USA, die Ronja da beschreibt, die ist tatsächlich auch deswegen auf so eine ungute Art berüchtigt, weil dort jedes Jahr hunderte Menschen sterben beim Versuch, die zu überqueren.
Es sind Bilder von Vermissten dorthin geklebt worden. Und man kann auch immer wieder beobachten, dass mexikanische Familien, die wirklich bis an den Zaun, bis an die Grenze hingehen, durchschauen. Da gab es eine Familie, da hat dann der Vater seinem Jungen einfach so gesagt, so hier, schau mal, das ist Amerika.
Das ist ein Gringo.
Und da ist dann so ein Polizeiquad von amerikanischer Seite gerade vorbeigefahren. Wenn man von diesem Strand dann Richtung Innenstadt geht, ist mir schon aufgefallen, dass die Stimmung da, die ist schon relativ hart.
Die Droge Fentanyl, die ist in Tijuana wirklich omnipräsent. Ungefähr jede dritte Person, die hier verstirbt, hat Spuren davon im Körper. Das berichten Forensiker vor Ort. Und die Grenzregion, die ist hart umkämpft. Von Narcos, also Drogenhändlern, von Schleusern und von der US-Politik. Im Januar hat die Stadt den Notstand ausgerufen. Die USA, die hatten nämlich Massendeportationen angekündigt.
Und wenn man dann aber die Fußgängerzone entlang geht, dann fällt wirklich ein großes Gebäude auf, weil es wirklich so eine andere Form von Atmosphäre gibt. Ein beigefarbener Bau, sehr elegant, so ein bisschen im Kolonialstil Mexikos. Und da steht ganz groß drauf Hotel Caesar. Und wenn man dieses Gebäude dann betritt, dann ist es innen wirklich so ein sehr eleganter, tiefer Raum. Es gibt so eine lange, geschwungene Holzbar. Es gibt Tische mit weißen Laken und so Bistrostühlen und ganz viele elegante Kellner, die rumspringen. Und das ist dann tatsächlich dieser ikonische Ort, an dem der Caesar Salad entstanden ist.
Was passiert, wenn man sich dann einen Caesar Salad bestellt?
Dann kommt ein Kellner mit so einem Wägelchen zum Tisch hergefahren und hat dann dort eine große, schwere Holzschüssel und auch so große, schwere Holzsalatgabeln. Und dann zeigt er dir wirklich jede einzelne Zutat, die er da reintut. Es kommt ein Ei, ganz wichtig, für eine Minute gekocht. Es ist fast noch roh, aber nicht ganz.
Aceite de oliva. una pasta de anchoas.
Dann kommt rein Olivenöl, es kommt rein so eine Sardellenpaste.
Jugo de limón.
Limettensaft.
Un toque de queso parmesano.
Kommt Parmesan rein, kommt ein paar Tropfen Worcestershire-Soße rein. Und all das wird dann vermengt und erst wenn es diese sämige Konsistenz hat, dann werden da diese einzelnen Römer-Salatblätter, die schon feierlich so angerichtet daneben liegen, kommen dann in diese Schüssel rein, werden gebadet. Wirklich so sehr, sehr liebevoll, so wie man ein Kind badet, so gewendet, dass es für einmal eingetunkt in diese gesamte Soße ist und wirklich so ganz, ganz, wie was ganz, ganz Wertvolles und so behutsam da wirklich so drin gebadet. Kommt dann noch so ein bisschen Crouton oben drauf und man bekommt es auf den Teller serviert. Es hat was von einem Ritual, wie eine Show, aber auch ein bisschen wirklich so wie so ein Altar, mit dem sie da an deinen Tisch kommen. Wie so Alchemie so ein bisschen.
Also wenn ich mir das so anhöre, wie Ronja das da gerade beschreibt, ich will mir wirklich sofort jetzt in dieser Sekunde einen Caesar Salad bestellen, aber dann auch einer, der dann eben so babymäßig gebadet wird. Ich habe tatsächlich mit dem Caesar Salad lange total andere Sachen verbunden. Also Fast Food zum Beispiel, ne? Das ist irgendwie ein Salat, den man bei McDonald's oder KFC bestellt, wenn man irgendwie denkt, heute fühle ich mich mal ein bisschen healthy-mäßig. Und der steht irgendwie auch in Restaurants auf der Karte, wo die Speisekarte Fotos hat und wo dann irgendwie neben diesen traurigen Salaten auch noch Pizza Hawaii und Thai Curry bestellt werden kann. Das ist jetzt in meinem Kopf lange keine Spezialität gewesen, mit der man so besonders sorgsam umgeht. Aber in Tijuana, da scheint eben genau das der Fall zu sein.
Man merkt einfach, dass sie da sehr, sehr stolz sind auf diese Geschichte, auf eine Geschichte, die mittlerweile 100 Jahre alt ist und die untrennbar verbunden ist mit einem Namen, nämlich Caesar Cardini.
Okay, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass wir euch den Mann des Salates vorstellen. Den Vater vom Caesar Salad. Und vieles von dem, was wir über Caesar Cardini rausfinden werden, das erfahren wir von einem Historiker aus Tijuana. Fernando Escobedo de la Torre heißt der Mann. Und der möchte, dass die Welt jetzt, 100 Jahre später, versteht, welche Bedeutung dieser Mann hatte.
The Tijuanenses, the old families of Tijuana are very, very proud of Caesar salad because it transformed the way we see salads in our plates.
Und dieser Mann, der unser Verständnis von Salat für immer verändern wird, der wird 1896 geboren in Baveno am Lago Maggiore. Und in diesen Bergen rund um die Stadt, da gibt es diesen seltenen rosa Granit. Viele Männer, die arbeiten im Steinbruch dementsprechend und bekommen schwere Lungenkrankheiten davon. Es gibt eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Da ist Cesare ungefähr 12 Jahre alt. Er trägt einen Anzug, hat einen sehr akkuraten Seitenscheitel, bisschen groß geratene Ohren, muss da noch reinwachsen, ist ja auch erst ungefähr 12. Und man merkt aber an diesem Foto schon, da will einer was vom Leben. Und als Cesare 15 ist, da erklärt Italien dem Osmanischen Reich den Krieg. Männer werden eingezogen. Cesare, der hat da überhaupt keinen Bock drauf. Der reist nach Southampton und besteigt dort ein Schiff in Richtung Westen. Die RMS Olympic.
Man muss dazu sagen, das ist das Schwesterschiff der Titanic, kurz nachdem die gerade gesunken war.
Bei ihm hat es aber im Gegensatz zur Titanic geklappt. Eine Woche später geht er in New York von Bord. Und aus dem italienischen Jugendlichen Cesare wird Caesar. Caesar reist weiter und bekommt schließlich einen Job im noblen Hotel Windsor in Montreal, Kanada. Und dort beginnt er, Klischee, als Tellerwäscher. Er muss schneller sein als die anderen. Er muss es mehr wollen. Das sagt Fernando, der Historiker.
I think that's part of being a migrant and trying to survive in a country where you don't belong or you think you don't belong.
Er arbeitet sich hoch. In der Gastronomie, da geht das. Caesar wird Kellner. Aber eigentlich will er weg aus Kanada. Er will nämlich in die USA.
Im Jahr 1919, da wird ihm klar, jetzt oder nie. Denn er hört, dass die Vereinigten Staaten ihre Einwanderungspolitik verschärfen wollen. Amerikanische Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommen, die sehen in den Arbeitskräften aus südeuropäischen Ländern unerwünschte Konkurrenz. Ressentiments gegen sie werden größer. Caesar, der packt seine Koffer und schafft es, nach San Francisco zu reisen. Gerade noch rechtzeitig, bevor Italiener im großen Stil an der Grenze abgewiesen werden.
Er hat Glück, er darf arbeiten in dem Palace Hotel. Und das, wenn ich mir das hier auf Fotos so anschaue, dann ist das wirklich the place to be. 1919 San Francisco, da wollte man sein. Also jeder, der irgendwie was auf sich hielt, hat dort Mittag gegessen. Es gibt so einen sehr lichtdurchfluteten Innenhof mit Palmen, die Kellner alle im Smoking, so die feine Gesellschaft. Und Cesare Cardini ist angekommen, er ist mittendrin.
Und würde die Geschichte tatsächlich hier enden, niemand von uns hätte jemals einen Caesar Salad gegessen.
Jetzt kommen wir zu einem großen Aber der Geschichte, denn ganz kurz, wenige Monate nachdem Cesare Cardini dort anfängt, in diesem Palace Hotel, in dem er Wein ausschenkt, tritt etwas in Kraft, was sein Leben komplett verändern wird, nämlich es wird der Volstead Act beschlossen. Der Act, der besagt, dass Alkohol ab sofort in den USA illegal ist. Dass
also
er nicht angebaut werden darf. Genau, genau. Die Prohibition beginnt. Der Anbau von Alkohol ist verboten, der Verkauf, der Genuss. Wir sind sozusagen in einer komplett anderen Zeit. Gerade die italienischen Einwanderer in Kalifornien, die stehen für was ganz anderes. Die stehen so für dieses italienische Lebensgefühl, natürlich mit Wein, natürlich mit gutem Essen.
Deutsche Vita, das sind die Deutsche Vita-Italiener.
Genau.
He was an Italian, so he was seen as an enemy for the United States government.
Und diese Dolce Vita-Italiener, die werden jetzt zum Staatsfeind. Denn der Kampf gegen Alkohol, das war tatsächlich vor allen Dingen ein Kulturkrieg. Es geht um nichts weniger als Amerikas nationale Identität. Mit der Prohibition versuchen protestantische Tugendwächter, gegen die damaligen Migranten vorzugehen. So wie Cardini waren viele von denen nämlich Katholiken. Und gegen die galt es zu kämpfen. Gegen den Exzess, für die Moral. All die Iren, Osteuropäer und Italiener, die sollten durch die Prohibition diszipliniert werden. Nur so, meinte man, können aus ihnen gute US-Bürger werden. Und so wird ein Land mit mehr als 100 Millionen Einwohnern zur Abstinenz verpflichtet. Und diese Restaurants mit ihren tollen, langen, schönen Weinkarten, wie eben auch das, in dem Caesar arbeitet, die verlieren ihre Geschäftsgrundlage.
Das heißt, dass für Cesare Cardini in diesem Moment einfach die Welt zusammenbricht. Weil all das, worauf er seine Existenz und auch seine Identität aufgebaut hat, funktioniert nicht mehr. Und er macht etwas, was zu dem Zeitpunkt ein paar andere Italiener auch noch mit ihm machen, nämlich sie überlegen sich, okay, hier können wir nicht bleiben. Was werden die Amis wohl machen, wenn sie in den USA nicht mehr trinken können? Wo ist denn das nächste Land, wo sie vielleicht dann hingehen können? Und was machen sie? Sie packen ihre Koffer und fahren 1920 nach Mexiko über die Grenze und bleiben ein paar Meter danach stehen in Tijuana.
Im Jahr 1920, als Cesare Cardini dort ankommt, da leben da gerade mal 1000 Menschen. Also das ist wirklich ein Dorf. Im Büro des Historikers Fernando in Tijuana, im Rückgebäude des Cesare Restaurants, da hängt ein Foto aus dieser Zeit.
With no pavement, roads, paved roads, no sewer, no, nothing. There was nothing almost.
Keine Straßen, keine Kanalisation. Aber gemeinsam mit Mexikanern und anderen Italienern beginnt Caesar, Bars und Restaurants aufzubauen. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit den amerikanischen Behörden beginnt. Denn als die mitbekommen, dass ihre Landsleute nach Tijuana zum Trinken fahren, da versuchen die, eher so ein bisschen hilflos, das Ganze zu stoppen. Die erste physische Grenze zwischen den USA und Mexiko wird gebaut. Und zwar tatsächlich nur, um dem Trinktourismus
Einhalt zu gebieten. Jeden Abend um 21 Uhr, da wird diese Grenze für den Rückreiseverkehr gesperrt. Und zwar für die Amerikaner. Die leicht naive Vorstellung der Behörden, ja, dann funktioniert das mit dem Exzess ja gar nicht, weil wir wissen ja alle, um 21 Uhr, da hören wir auf zu trinken. Und die Mexikaner, die bauen Hotels, damit die Gäste übernachten können. Weil man hört halt nicht auf, um 21 Uhr zu trinken. Tijuana wird zum Sehnsuchtsort. Denn diese katholisch-freudvolle Verbindung von Mexikanern und Italienern, die beginnt all das in Tijuana anzusiedeln, was in den USA verboten wird. Die vergnügen sich in den Casinos der Stadt, bei den Box- und Stierkämpfen. Freiheit, diese große Idee, für die Amerika mal stand. Hier in Mexiko finden sie sie.
The Americans or the Europeans, rich Mexicans, everyone saw it as an opportunity place.
Und all diese Menschen, die müssen was essen. Und dafür kommen sie zu Cesar Cardini. Sein Restaurant hat einen eleganten Holztresen, eine verspiegelte Bar, Kronleuchter. Auf seiner Karte, da stehen neben mexikanischen Tamales oder Enchiladas auch Ravioli und Risotto, Hummer und Steak und als Nachtisch italienische Sabaglione. Diese wunderbare süße Weinschaumcreme. Der berühmte Salat, der steht auf der Karte noch nicht drauf. Dafür wird es erst noch ein einschneidendes Erlebnis brauchen. Hollywood-Stars wie Gary Cooper, Clark Gable oder Charlie Chaplin, die sind tatsächlich Stammgäste in Tijuana.
It was a very classy place, very elegant place. Tijuana was more popular, more famous than Los Angeles and San Diego. All over the world, everybody knew Tijuana.
Bekannter als Los Angeles. So beschreibt es Armando Avakian, der Besitzer des Gebäudes, in dem sich bis heute das Caesars Restaurant befindet. Er ist dort aufgewachsen. Für Cesar Cardini selbst ist Tijuana die Erfüllung seines amerikanischen Traums. Im Ballsaal seines Restaurants, an das er bald auch noch ein Hotel anschließt, da lässt er Opern wie Rigoletto aufführen. Aber es wäre nicht das Leben von Cesar, wenn nicht sehr bald wieder alles auf dem Spiel stehen würde. Und zwar 1924. Im Frühjahr bricht im benachbarten Kalifornien die Maul- und Klauenseuche aus. Das ist eine absolute Katastrophe für den Agrarstaat. Mehr als 100.000 Tiere müssen getötet werden. Und aus Angst vor weiterer Ausbreitung werden die Grenzen in die benachbarten Bundesstaaten und nach Mexiko geschlossen. Das sagt Fernando, Tijuanas Historiker.
You had the pandemic, you had a lot of problems, almost non-existent tourists from March, April, May, June.
Monatelang kaum Besucher, kaum Einnahmen. Wirklich komplette Vollkatastrophe. Erst nach ein paar Monaten gibt es Hoffnung. Die Seuche ist am Abklingen. Die Grenze soll bald wieder geöffnet werden. Alle Hoffnungen, die liegen jetzt auf dem 4. Juli, dem Nationalfeiertag in den USA. Den viele Amerikaner traditionell feuchtfröhlich in Tijuana feiern. Cesar hofft, dass dieser Tag endlich ein Wendepunkt sein wird. Er will, dass die Gäste endlich wiederkommen und er will sie überraschen mit einem neuen Gericht.
Cesar Cardini was a very intelligent guy, a fast learner. Thought about a dish that you could prove that what they were eating is good, is fresh.
Denn, und das kennen wir ja selbst, die Angst vor einer Pandemie, die verschwindet nicht so schnell aus den Köpfen.
Die Menschen haben Angst vor dieser Seuche, dass man krank wird. Und er hat sich gedacht, okay, wie schaffe ich es, dass die Menschen wieder dem Essen hier vertrauen und dem Tourismus hier vertrauen.
Und deshalb lässt Cesar Cardini am 4. Juli 1924 zum ersten Mal ganz frisch am Tisch vor den Augen der Gäste einen Salat zubereiten, der aus den später legendären Zutaten besteht. Romana-Salat, Olivenöl, Worcestershire-Soße, Senf, Knoblauch, ein für eine Minute gekochtes Ei, bisschen Zitronensaft, Pfeffer,
Parmesan, Brotcroutons. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, wo ist das Huhn? Auf meinem Caesar Salad ist Huhn. Damals waren tatsächlich weder Sardellen noch Hühnchen dabei. Das, was den Salat am Anfang so einzigartig macht, das ist vor allen Dingen die Zubereitung direkt am Tisch. Was als vertrauensbildende Maßnahme zur Essenshygiene beginnt, das wird zur Attraktion für die Gäste. Denn so viel Brimborium, um einen Salat zu machen, das ist neu. Und wer das einmal gesehen hat, der vergisst das nie mehr.
I used to visit my grandfather, but to go to his office, I used to take a shortcut to the kitchen.
Seit vielen Jahrzehnten ist das Gebäude des Restaurants in Familienbesitz. Heute gehört es Armando. Wir haben ihn vorhin schon mal gehört. Er ist als Kind schon oft hier, im Haus des Großvaters.
The aroma, it's very particular, different to all of the other ones. And I loved it. I remember lots of actors that I saw having lunch or dinner there.
Der besondere Geruch, die vielen Schauspielerinnen und Schauspieler. Dass der Caesar Salad so schnell so beliebt wird, das liegt auch am Zeitgeist der 20er. Die Moderne ist auf den Tellern angekommen. Man geht essen, nicht um satt zu werden, sondern um eine neue Form von Kultiviertheit zur Schau zu stellen. Eleganz, Sophistication und auch ein Körperbewusstsein, das es vorher so nicht gab. Und in diesem Setting, da kann ein Salat, vorher höchstens irgendwie so schnödes Beiwerk, zum neuen Objekt der Begierde werden. Im legendären Waldorf Astoria in New York, da wird zeitgleich der Waldorfsalat berühmt. In den 30er Jahren, da beginnt der Caesar Salad von Tijuana in die USA zu migrieren. Er taucht auf immer mehr Speisekarten kalifornischer Restaurants auf, verkauft unter dem Namen Caesar Salad. Besucher hatten das Rezept Cardinis an ihre amerikanischen Stammrestaurants weitergegeben. In einem davon wird ihn irgendwann auch ein Mann namens Conrad Hilton essen und seine Geschichte für immer verändern. Denn Hilton, der baut 1925 sein erstes Hotel und danach noch ein paar mehr. Und dieser Mann, der mag den Salat so sehr, dass er ihn auf die Karte des Room Service seiner weltweit operierenden Hotelkette setzt. So wird der Salat schließlich bis nach Bangkok, Rom und Kapstadt gelangen. An dieser Stelle könnte die Geschichte schon wieder zu Ende sein. Caesar Cardini, der lebt ein glückliches Leben als angesehener Mann in Tijuana. Sein Salat reist um die Welt. Veni, vidi, vici. Und doch, wie fragil das Reich Caesars ist, das zeigt sich am 5. Dezember 1933.
The decisive vote of the 36th state against prohibition is happy news for many throughout the land.
Nach 13 Jahren, da wird in den USA die Prohibition wieder abgeschafft. Die Amerikaner, die können wieder im eigenen Land trinken.
Das heißt, 1933 wird der Stöpsel gezogen für diese gesamte Gastronomieindustrie, für diesen ganzen Lebensstil in Tijuana, den sich unter anderem italienische Migranten dort aufgebaut haben. Und genau, da steht also Caesar Cardini in seinen 30ern erneut vor dem Nichts oder erneut vor den Trümmern. So, was soll er jetzt machen?
In der Zwischenzeit hat Caesar eine amerikanische Pianistin geheiratet und eine Tochter bekommen. Und er verkauft sein Restaurant und geht zurück in die USA. Er öffnet erneut mit großen Hoffnungen und einer noch größeren Weinkarte ein Restaurant in San Diego. Aber das Land, das hatte sich verändert. Die Prohibition, die hat in der Zwischenzeit andere Italiener groß gemacht. Die amerikanische Mafia.
Der Historiker, der sein Leben dann auch noch weiter verfolgt hat, erzählt mir, dass ab dem Moment, wo Caesar Cardini wieder zurück in die USA gegangen ist, er massiv Probleme hatte mit der dort ansässigen italienischen Mafia. Caesar war 10 Jahre jetzt so ein bisschen aus dem Game raus. Der war in Mexiko. Und in Mexiko hatte dieser Italiener keine Probleme.
But in San Diego he meet the Mafia. And those guys started to make trouble to Cardini.
How dangerous was it for him? What did they do to him?
You have to pay the Mafia to keep your place. He couldn't keep it up. They started to off the light of the restaurants of Cesar Cardini. Oh, no more lights.
They turn off the electricity?
Yeah, electricity, yeah.
Die Mafia dreht ihm den Strom ab und schickt weitere Drohungen. Innerhalb weniger Monate wird Cesar zum Aufgeben gezwungen. Enttäuscht zieht mit seiner Familie nach L.A.
So, when he leaves San Diego and he moves to Los Angeles, starts a small liquor shop.
Cesar Cardini, eigentlich unser großer kulinarischer Impresario. Der betreibt jetzt im Jahr 1939 einen Schnapsladen. Aber dann spricht sich in Los Angeles was rum. Nämlich, dass der legendäre Cesar aus Tijuana in der Stadt lebt. Und viele seiner früheren Gäste, die kamen ja aus Hollywood.
People remembered him and they asked for him. They found him and they asked for the dressing. And what he had right beside him were bottles. And he started to make the dressing in his liquor shop.
Er beginnt, das Salatdressing in Flaschen zu verkaufen. Und das ist der Moment, in dem Cesar Cardini seinen Salat unsterblich macht. Und ihn gleichzeitig auch so stark verändert, dass man auch sagen könnte, er raubt ihm die Seele. Weil durch das Abfüllen und Konservieren verliert der Salat eben seine ursprünglich einzigartige Identität. Und wird kurze Zeit später in langen, grauen Supermarktregalen in standardisierten Flaschen lebendig begraben.
Did he trade his own idea?
Like any human being, he needs to keep growing economically and maintain his wife and his daughter. And he thought it was a good idea.
Finanziell ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Und es ist auch eine Idee für die Ewigkeit. Denn erst als Fertigprodukt wird dieses Dressing überall bekannt. Ab den 50er Jahren sehen wir das auch in Europa. Aber ab dem Moment, in dem Cesar beginnt, sein Reich zu teilen, es also demokratisch zu machen, da dauert es nicht mehr lange, bis sein Salat auf den Plastiktabletts diverser Fastfoodketten landet. Qualitativ ist das, was da in den Flaschen im Supermarkt stattfindet, natürlich eine komplett andere Nummer als irgendwie diese handgebadete Babynummer, die wir da ursprünglich hatten. Cesar selbst, der wird das nicht mehr mitbekommen. Der stirbt in L.A. an den Folgen eines Schlaganfalls, gerade als sein Dressing seinen Siegeszug um die Welt antritt. 60 Jahre ist er damals. Und hinterlässt eine Tochter, Rosa.
I think he died being proud of what he did.
Apropos Fertigprodukt. Im Kühlregal bei den Cesar Salads, da gibt's im Supermarkt ja auch immer mehr vegane Fastfood-Alternativen, ne? Nuggets, Schnitzel, Aufschnitt und alles Mögliche. Dazu haben wir hier auch eine Folge im Feed von Fast Food Long Story. Könnt ihr gerne mal auschecken. Nach Cesars Tod, da passiert noch was. Da melden sich nämlich immer mehr Leute, die behaupten, nee, nicht der hat den Salat erfunden, ich war das. Cesars jüngerer Bruder Alex zum Beispiel, der ebenfalls zeitweise in Tijuana gelebt hat, der beansprucht, der wahre Erfinder des Salats zu sein. Bis heute gibt es Menschen, die sagen, ja, der Salat, der ist in diesem Restaurant erfunden worden, aber nicht von Cesar Cardini.
Und dann bin ich in diesem historischen Restaurant und sehe plötzlich an der Wand nochmal einen ganz anderen Namen, nämlich Livio Santini und Bilder eines Mannes, der da auch mit Cesar Salad abgebildet ist und frage mich, who's that guy? Und habe mich dann auf die Suche gemacht, habe dann tatsächlich seinen Sohn gefunden, heißt auch Livio Santini, ist ein total netter Mann in seinen 70ern, der sein Architekturbüro in Tijuana hat. Und ich treffe ihn dann wirklich so zwischen Baustellen, Lärm in seinem Büro. Und dort hängt ein großes Bild seines Vaters, Livio Santini, und er sagt,
Ganz klar, ja, mein Vater hat's erfunden.
It's my story against his story. So my dad at that time, because he was a very good friend of Caesar, he was working at the kitchen. And he made the salad like mother used to do.
Sein Vater war Koch in diesem legendären Restaurant in den 20ern. Immer wenn er Heimweh hatte, hat er diesen Salat gemacht, den eigentlich seine Mutter erfunden haben soll.
My grandmother, yeah. Beatrice, because of the scarcity of the food, in order to fill the stomach in World War I, she used to make a salad with old bread, with a lot of cheese, with eggs, you know.
Brotkrusten, Hartkäse, das, was es während des Ersten Weltkriegs noch irgendwie gab. Daraus soll bereits Santinis Mutter einen Salat gemacht haben. Möglicherweise ist dieses Gericht in seiner Geschichte also noch mit bedeutend mehr Erinnerungen aufgeladen. Ganz genau wissen werden wir es wohl nie. Santini erhebt nie juristischen Anspruch auf den Caesar Salad, der mittlerweile zu einem Unternehmen geworden ist. Nach dem Tod Cardinis, da erbt dessen Tochter Rosa die Caesar Cardini Foods Incorporation und sie patentiert dieses Dressing. Sie verkauft Ende der 80er Jahre die Firma an ein amerikanisches Unternehmen und es heißt, sie soll dafür mehrere Millionen Dollar bekommen haben. Aber auch hier ist die Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Weil zur gleichen Zeit wird Tijuana erneut existenziell für einen Menschen, der für den heutigen Caesar Salad wichtig werden wird. Es geht um den 10-jährigen Mexikaner Eduardo Lalo García Guzmán. Der überquert nämlich genau hier mit seiner Familie illegal die Grenze in die USA.
The Caesar Salad could be my life. Because food, the way I see it, it's an immigration.
Die Entstehung des Caesar Salads als Metapher für die eigene Migrationsgeschichte. Lalo wird einer der wichtigsten Restaurantbetreiber Mexikos werden, auch wenn das damals noch unvorstellbar erscheint. Er arbeitet in den 90ern als Saisonarbeiter auf den Feldern Georgias und Floridas, umgeben von Hitze und Pestiziden. Irgendwann beginnt er in einer Küche zu arbeiten. Erst als Spülhilfe, dann beim Zubereiten von Salaten.
I had a Caesar salad. At the moment, obviously, I could care less. My priority was to make money to help my family, you know, survive in the US.
Lalo, der muss Geld für seine Familie verdienen. Und er arbeitet damals fast rund um die Uhr an der Salatbar, an der es auch Caesar Salad gab.
And so I started doing the Caesar salad. I learned to make salads with my hands, never using utensils. And so you always get to taste the first bite and the last bite. Because you serve the dish and then you leave yourself some and you taste. So I just became enamored with this salad. And one day the chef at this restaurant told me that the Caesar salad was Mexican. And I was skeptical. I was like, no way. How? There's impossible, right?
Er ist in den USA aufgewachsen und alles, was er in den USA über sein Heimatland, das er nicht kannte, gehört hat, war schlecht. War, die Mexikaner sind immer in Gewalt verstrickt. Es war einfach so ein total schlechtes Bild, was man da von Mexiko hatte. Und dann entdeckt er per Zufall, dass das, was er da so wahnsinnig gerne isst, eigentlich mexikanisch ist. Und nachdem er das kennengelernt hat, fing so ein bisschen bei ihm an, der Stolz auf dieses Land zu wachsen und auch so eine mexikanische Identität.
It did change my perspective about Tijuana. And now I tell the story about Tijuana with dignity.
Lalo, dem passiert übrigens später noch das, was auch aktuell in großem Umfang gemacht wird. Der wird aus den USA nach Mexiko abgeschoben. Er kehrt illegal zurück und er arbeitet sich in einem französischen Restaurant in Chicago hoch. Das Ganze, das fühlt sich fast an wie ein Echo des Lebens Caesar Cardinis. Immer dieses Hin und Her und auf der Suche sein, nach was Besserem, sich hocharbeiten wollen. Und man denkt, man hat es geschafft, er hat sich gerade hochgearbeitet. Ja, und dann kontrolliert die Einwanderungsbehörde auch diese Küche. Und Lalo, der muss erneut das Land verlassen.
Heute gehören ihm mehrere Restaurants in Mexiko-Stadt. Darunter auch das vielfach ausgezeichnete Edelrestaurant Maximo. Und ein Gericht, das steht immer auf seiner Karte. Der Caesar Salad. In seiner ursprünglichen Form, also die Chico-Variante. Als mit großer Hingabe zubereitetes Gericht.
Er sagt bis heute, dass das Gericht ist, wenn das jemand bestellt in seinem Restaurant, das darf niemand anders machen außer er.
Do you do it out of pride?
Obviously, because I love it so much.
Das habe ich öfter gemerkt im Zuge der Recherche, einfach so dieser Stolz auf dieses unerwartet mexikanische Erfolgsprodukt. Und das finde ich ein ganz interessanter Twist so in dieser gerade für Mexikanerinnen und Mexikaner sehr wichtig werdenden Debatte um ihre Identität und um die Anerkennung ihrer Identität.
Und würdest du sagen, auf eine Mexiko-Reise sollte bitte ein Tijuana-Stopp und dann bitte Caesar Salad im Caesar-Restaurant essen stehen? Würdest du so weit gehen?
Ehrlicherweise mittlerweile nicht nur den Caesar Salad dort, sondern auch, also das, was vor 100 Jahren dort passiert ist, passiert ja jetzt wieder. Also auch jetzt stranden ganz viele Menschen dort an der Grenze in die USA, machen Restaurants auf. Also zum Beispiel mittlerweile gibt es so ein ganz bekanntes Hühnchen von Menschen aus Haiti, die nicht über die Grenze kommen, gibt es mittlerweile dort auch. Also das ist einfach so ein Landstrich, in dem so ganz viele kulinarische Geschichten sich so ansammeln von Menschen, die auf der Durchreise sind. Deswegen ist dieser Ort schon sehr, sehr kulinarisch auch interessant.
Das war Fast Food Long Story, der Caesar Salad. Wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Und schickt die Folge doch auch gerne mal an eine Freundin oder einen Freund. Und wenn ihr dann immer noch nicht fertig seid, wir haben euch jede Menge Videos und Lesetipps zum Caesar Salad in die Shownotes gepackt. Ich bin eure Host, Anke van de Weijer. Autorin und Reporterin dieser Folge ist Ronja Mira Dittrich, die jetzt immer die unterschiedlichsten Caesar Salad Dressings im Supermarkt abzählt. Bisheriger Rekord liegt bei 7. Redaktion Friedrich Müller. Projektmanagement und Beratung Vanessa Schneider. Regie Martin Zein. Cover und Grafik Lea Ruprecht. Distribution Lilly Ruge und Katja Engelhardt. Sounddesign Dagmar Petrus. Fast Food Long Story ist eine Produktion der Redaktion Kultur Aktuell und des BR Story Teams für den Bayerischen Rundfunk 2025.